ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Und hier ist der Tag in Berlin und Brandenburg mit Yasser Speck. Ich grüße Sie. Kaum ein Thema dominiert ja die Berlin-Wahl so wie das Thema Wohnen. Berlin braucht schlicht und einfach deutlich mehr Wohnraum, da sind sich alle einig. In Tegel geht's jetzt voran, dort soll ein neuer Kiez entstehen. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner von der CDU hat heute den Startschuss für den Baubeginn zum sogenannten Schuhmacher-Quartier gegeben. Das soll auf dem östlichen Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel entstehen. Das Ziel? Mindestens 5000 neue Wohnungen. RBB 24 Inforadio-Reporter Paul Vorreiter war beim festlichen Projektstart heute mit dabei.
An großen Worten hat es auf dem ehemaligen Gelände vom Flughafen Tegel nicht gefehlt. Der regierende Bürgermeister Kai Wegner spricht von einem neuen Stück Stadt und von einem Modell für Berlin und darüber hinaus.
Das sind viele Emotionen, viele Erinnerungen, die man an den Flughafen hat. Das ist das weinende Auge und das lachende Auge ist, dass hier ein toller Zukunftsort entsteht. Mit Wohnungen, mit Gewerbe, mit Wissenschaft, mit Forschung. Ein Ort, der Berlin neues Leben geben wird und hier wird neues Leben entstehen.
Schuhmacher-Quartier heißt das Projekt. Auf dem östlichen Teil des früheren Flughafengeländes zwischen Kurt-Schumacher-Damm und A111 soll ein neues Wohnviertel für mehr als 10.000 Menschen entstehen. Mit Wohnungen für Singles, Familien und besonderen Wohnformen wie Senioren-WGs, dazu Schulen, Kitas, Läden und Grünflächen. Direkt nebenan wächst die Urban Tech Republic, ein Standort für Forschung, Startups und urbane Technologien. Die Idee dahinter, Wohnen, Arbeiten und Innovation sollen auf dem früheren Flughafen möglichst nah zusammenrücken. Der Anspruch ist hoch, auch beim Klima. Die 4- bis 6-geschossigen Häuser sollen überwiegend in Holzhybridbauweise entstehen. Holzhybrid heißt, Holz übernimmt große Teile der tragenden Konstruktion. Beton und Stahl kommen dort zum Einsatz, wo sie technisch nötig sind, etwa bei Fundamenten, Treppenhäusern oder einzelnen Decken.
Also wir bauen zukunftsfähig und ressourcenschonend. Der Bauantrag ist gestellt und wir würden gerne dieses Jahr und wir werden dieses Jahr noch mit dem Bauen anfangen. Und schon Ende 2028 sollen und werden die ersten Wohnungen bezugsfertig sein.
Erklärt Pascal Atzert, Mitglied im Vorstand der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft DGWO. Im Quartier selbst sollen Fußgänger und Radfahrer Vorrang haben. Autos werden vor allem am Rand untergebracht. U6 und Busse sind bereits in der Nähe. Langfristig ist eine Straßenbahn von Jungfernheide über das Tegelgelände bis zum Kurt-Schumacher-Platz vorgesehen. Bausenator Christian Gäbler von der SPD betont vor allem die soziale Mischung.
Es wurde schon gesagt, dass hier die Landeseigenen vor allen Dingen sich engagieren, aber es wird auch Raum für Genossenschaften geben in den nächsten Baufeldern, wo wir eben auch zeigen, dass gemeinwohlorientierte Wohnungsbaugesellschaften hier einen Platz haben und auch sich mit einbringen sollen.
Den Anfang macht die landeseigene DGWO. Auf 2 Baufeldern entstehen zunächst 327 Wohnungen. Die Hälfte davon soll gefördert werden, mit Netto-Kaltmieten ab 7 Euro pro Quadratmeter.
Heute war also der symbolische Baubeginn für das Schuhmacher-Quartier auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel. Paul Vorreiter war für uns dort. Und wir bleiben thematisch mal noch in Berlin und blicken in die Schulen. Da beschäftigt uns ja immer wieder das Thema Gewalt an Schulen. Im Juli stellte Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch von der CDU das Berliner Konflikt- und Gewaltbarometer vor. Daraus ging hervor, dass mehr als die Hälfte der Berliner Lehrkräfte Gewalt an Schulen als großes oder sehr großes Problem wahrnimmt. Als Reaktion will die Senatorin verbindlichere Regeln an Schulen. Das ist eine von insgesamt 13 geplanten Maßnahmen. Kirsten Buchmann aus unserer landespolitischen Redaktion hat sie sich angeschaut.
Um Gewalt an Schulen vorzubeugen, setzt Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch auf berlinweit verbindliche Grundregeln für Schul- und Hausordnungen. Auch für den Umgang mit religiösen Riten und Gebräuchen.
Wir haben Konflikte darüber, ob religiöse Regeln über den Regeln der Schule stehen. Und meine Haltung dazu ist sehr, sehr eindeutig. An unseren Berliner Schulen gelten die Regeln der Schule. Und zwar für alle.
Religiösen Druck, zum Beispiel, dass andere fasten sollen, werde sie nicht länger akzeptieren. Der Psychologe Ahmad Mansur sieht ein Problem darin, dass es einigen Jugendlichen schwerfällt, andere Lebensmodelle und Meinungen zu akzeptieren. Eine Folge der digitalen Medien, in denen sich die Menschen nicht begegneten. Schule könne gegensteuern.
Indem man lernt zu debattieren, sich mit anderen Lebensmodellen auch emotional beschäftigt, begegnet und miteinander in Kommunikation geht.
Eine weitere Maßnahme, gerade Schulen in besonders schwieriger sozialer Lage, die stärker von Gewalt betroffen sind, sollen mehr Unterstützung erhalten. Für sie sieht die Senatorin mehr temporäre kleine Lerngruppen in Kombination mit Jugendhilfe vor. Geprüft werden sollen die rechtlichen Voraussetzungen für verbindliche Antigewalttrainings. Ein einheitlicher Katalog soll festlegen, welche Schritte aus einem Vorfall folgen müssen. Katharina Günther Wünsch.
Wer Gewalt ausübt, muss auch die Folgen seines Handelns zukünftig spüren.
Für den Umgang mit schweren Fällen von Gewalt an Schulen plant die Senatorin unter anderem eine intensivtherapeutische Jugendhilfeeinrichtung. Sie soll beispielsweise psychiatrische Hilfe für Kinder und Jugendliche bieten, die erheblich sich selbst oder andere gefährden. Dazu kommen dort Bildungsangebote. Es gehe um Schülerinnen und Schüler, die an Regelschulen nicht mehr beschulbar seien, so die Bildungssenatorin. Und darum,
diese hochkomplexen Kinder und Jugendlichen tatsächlich auch für einen begrenzten Zeitraum, aber trotzdem für einen Zeitraum derart zu begleiten und zu unterstützen, dass sie irgendwann auch eine Rückkehroption haben ins Regelschulsystem.
Aus Sicht der linken Politikerin Franziska Brichtzi darf eine separate Einrichtung für Schüler allerdings nur der letzte Schritt sein.
Also nicht gleich ausschließen, sondern erstmal schauen, dass besondere Bedarfe innerhalb der Schule berücksichtigt werden.
Ähnlich argumentiert Louis Krüger von den Grünen.
Es darf nicht darum gehen, die Schülerinnen, die man jetzt als schwierig empfindet, einfach woanders hinzuschicken, weil man keine Lust hat oder keine Kapazitäten, sich mit denen auseinanderzusetzen.
Für die Maßnahmen wie eine neue Intensivtherapeutin Einrichtung braucht es Geld, über das das Landesparlament entscheiden muss. Am 20. September wird das Berliner Abgeordnetenhaus neu gewählt.
Kirsten Buchmann aus unserer landespolitischen Redaktion war das über die Maßnahmen gegen Gewalt an Berliner Schulen. Und jetzt nach Brandenburg. Dort gibt das Land pro Jahr mehr als eine halbe Milliarde Euro für die Betreuung der Kleinsten in den etwa 2000 Kindertagesstätten des Landes aus. Weil die Finanzierungsströme und die Meldefristen für die Betreuung ausgeufert sein sollen, hat Bildungsminister Gordon Hoffmann von der CDU den Entwurf eines neuen Kita-Finanzierungsgesetzes im Landtag eingebracht. Viele Träger von Kindertagesstätten und Eltern sind unzufrieden mit dem Entwurf und haben heute lautstark vor dem Landtag ihre Kritik vorgebracht. RBB-Landespolitik. Politikreporter Thorsten Südow hat mit ihnen gesprochen.
Nicht mit uns, rufen einige hundert Kita-Erzieherinnen und Eltern auf dem Alten Markt in Potsdam, als CDU-Bildungsminister Hoffmann den Kern des Gesetzes zu erklären versucht. Unbürokratischer und nachvollziehbar werde die Kita-Finanzierung, so Hoffmann. Die aus Angermünde in der Uckermark angereiste Mutter Franziska sieht in dem Gesetz keine Verbesserung. Das Gegenteil passiere, wenn Kita-Kinder ähnlich wie Schulkinder Essengeld zahlen sollten.
Und wenn die Kita-Gebühren erhöht werden, die Personalschlüsse werden auch immer kleiner und irgendwann können die Erzieher auch nicht mehr sich um die Kinder kümmern. Und deswegen sind wir heute hier, um dagegen anzugehen, damit die Kinder weiterhin in die Kita gehen können.
Skeptisch ist auch die Kita-Erzieherin Veronique aus Angermünde.
Die Kita-Kinderzahlen sinken, statt jetzt den Personalschlüssel zu erhöhen. Nein, da wird gesagt, wir kündigen jetzt einfach, statt was zu verbessern. Das ganze Leben wird teurer. So, und jetzt soll an den Kindern auch noch Essengeld hochgesetzt werden. Viele können sich das dann einfach nicht mehr leisten. Wo die Kinder dann wirklich wahrscheinlich nur noch Brotdosen mitkriegen oder halt auch gar nicht mehr kommen.
Drinnen im Landtag bei der Anhörung zum Gesetz findet der Entwurf Befürworter und Kritiker. Der Städte- und Gemeindebund spricht von einem guten Gesetz, mit dem die Kommunen nicht wie bisher auf Millionenkosten sitzen bleiben würden. Widerspruch kommt vom Paritätischen Landesverband. Es gebe keine Antworten, wie mit sinkenden Kinderzahlen und der drohenden Schließung von Kindergärten und Kinderkrippen vor allem auf dem Land umgegangen werden soll. Die SPD-Landtagsabgeordnete Katja Poschmann widerspricht dem vor und im Landtag geäußerten Vorwurf, die Landesregierung investiere zu wenig in die gute Entwicklung der Jüngsten.
Wir haben drei beitragsfreie Kita-Jahre, wir haben einkommensgestaffelte Beitragsbefreiung im Krippe und in Hort. Wir haben die Eltern entlastet. Die Debatte um das Mittagessen ist richtig. Wir versuchen dafür Lösungen zu finden, aber ich bin nicht die Politikerin, die Menschen etwas verspricht, das ich vielleicht nicht in 100% halten kann.
Das Kita-Finanzierungsgesetz, das Zehntausende Eltern und Kita-Beschäftigte betrifft, müsse neu geschrieben werden. Das fordert der Bildungsexperte der oppositionellen AfD-Landtagsfraktion Dennis Holoch.
Wir teilen die Bedenken der Eltern und vor allem auch der Erzieher. Dieses Gesetz darf dieses Parlament so nicht verlassen. Zum einen belastet es die Eltern finanziell. Das Essengeld soll zukünftig komplett finanziert werden durch die Eltern. Die Krippenbeiträge werden steigen und zum Schluss werden auch die freien Träger und die Träger auch belastet. Dementsprechend ist dieses Gesetz keine Lösung.
Holoch verlangt, andere Prioritäten zu setzen. Welche lässt er offen? Bildungsminister Gordon Hoffmann von der CDU hat den Kritikern zugehört und bleibt erst einmal bei seiner Position.
Da müssen wir nicht drum herum reden. Das Mittagessen in der Kita wird für die Eltern teurer. Eltern die aus finanziell schwierigen Verhältnissen kommen, bei denen das wirklich knapp ist, haben die Möglichkeit, das Mittagessen über das Bildungs- und Teilhabepaket finanzieren zu lassen. Insofern muss niemand Angst haben, dass das Kind in der Kita hungern muss.
Vermutlich im November wird der Brandenburger Landtag über das neue Kita-Finanzierungsgesetz abstimmen.
RBB-Landespolitik-Reporter Thorsten Südow war das über das geplante Kita-Finanzierungsgesetz in Brandenburg und den Protest dagegen.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Von Susanne Heim und Silja Sodke. Ein Täter, der sich jahrelang der Polizei entzieht. Ein Raubmord, der das gesamte Oderbruch erschüttert. Und Ermittler, die auf eine neue wissenschaftliche Methode setzen, um die Wahrheit aufzudecken. Die Rede ist vom historischen und beinahe in Vergessenheit geratenen Fall des Phantoms von Preußen. Uwe Bräuning, Polizist und Hobbyhistoriker, hat den spektakulären Fall aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts recherchiert und ein Buch darüber geschrieben. Tatortbesichtigung im Oderbruch.
An dieser Stelle wurden am frühen Morgen des 7. Januar 1913 der Bauer Friedrich Kalis, dessen Ehefrau Nathalie und die 16-jährige Magd Anna Philipp von dem Raubmörder August Sternickel ermordet. August Sternickel war hier, allerdings unter falschen Namen, seit Oktober 1912 als Knecht angestellt.
August Sternickel arbeitet als Knecht auf einem abgelegenen Bauernhof im Oderbruch. Dass er einer der meistgesuchten Verbrecher damals im Deutschen Reich ist, weiß hier niemand. Jahrelang legt er Brände, beraubt und tötet Menschen und taucht immer wieder unter. Im Oderbruchörtchen Ortweg bleibt eine Spur zurück, die schließlich zu ihm führt. Sternickel kann festgenommen werden. Er wird zum Tode verurteilt und in Frankfurt-Oder hingerichtet. Uwe Bräuning hat den damaligen Tatort des Mordes an der Bauernfamilie im Rahmen seiner Recherchen immer wieder besucht.
Die direkten Spuren sind an diesem Ort verschwunden. Man sieht hier gar nichts mehr. Also ich kenne ein Luftbild aus dem Jahre 1952 und da war der Bauernhof noch drauf. Da war noch zu sehen, wahrscheinlich auch ein bisschen zerstört durch den Krieg. Und so wie die Leute aus dem Dorf sagten, wurde der noch bis in die 60er Jahre bewohnt. Und dann war er leerstehend und dann wurde er irgendwann im Zuge der Flurbereinigung durch die damalige LPG wurde er quasi versenkt, im Erdreich versenkt.
Als Polizist interessiert sich Uwe Bräuning auch in seiner Freizeit für Verbrechen. An diesem Fall fasziniert ihm vor allem die Ermittlungsarbeit der Polizei, die damals eine brandneue Methode nutzte.
Sternickel ist ja anhand seines Fingerabdrucks, oder wie Fingerabdrücke entlarvt worden. Und die Arbeit, die Leute da machen mussten, die ja diesen Fingerabdruckvergleich innerhalb von wenigen Stunden machen mussten, nur mit Lupe und bei Dämmerlicht, das ist schon Wahnsinn.
Als einer der ersten Täter der deutschen Kriminalgeschichte kann August Sternickel mit dieser Methode überführt werden. Uwe Bräuning ist im Oderbruch aufgewachsen. Die Geschichten der Region begleiten ihn seit seiner Kindheit und auch deshalb wollte er ein Buch über den Fall schreiben.
Die Idee liegt schon lange, lange zurück und zwar mein Großvater, der war auch sehr heimatgeschichtlich interessiert und der hat uns Kinder damals immer mit Sternickel geärgert. Wenn wir draußen gespielt haben, hat er gesagt, wir sollen reinkommen. Im Finstern oder im Dunkeln lauert Sternickel. Er hat aber nie gesagt, wer Sternickel war.
Diese vergessene Geschichte erzählt Uwe Bräuning nun mit seinem Buch über das sogenannte Phantom von Preußen. Für die Menschen hier und für alle, die sich für das Oderbruch interessieren.
Aus dem Ausdruck meiner Heimatliebe und meines Interesses an der Historie meiner Heimat und darum mache ich es. Ich möchte eben Dinge, die damals geschehen sind, möchte ich dem Vergessen entreißen oder vor dem Vergessen bewahren, von dem Endgültigen. Dass man das aufschreibt, auch für die Nachwelt, dass auch andere Generationen erfahren, was hier mal los gewesen ist.
Das nächste Buch ist bereits in Arbeit. Diesmal geht es um einen Kriminalfall aus dem Jahr 1938. Natürlich wieder im Oderbruch.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Jasser Speck.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann einfach abonnieren und wieder reinhören. Und für einen kompakten Nachrichtenüberblick über die gesamte Woche empfehlen wir den Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. Zwei Journalisten, die sehr gut informiert sind, aber nur selten einer Meinung. Immer freitags schauen sie zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche. 7 Tage wach gibt es zum Beispiel in der ARD Sounds App.